Wer heute als Besucher nach Rom kommt und durchs Stadtzentrum streift, kann auf den ersten Blick drei verschiedene Schichten der Stadt ausmachen, die verschiedenen Epochen und gesellschaftlichen Verhältnissen angehören. Da gibt es das Rom der Antike, das Rom der Päpste, Stichwort Barock, und schließlich das Rom des 19. Jahrhunderts. Letzteres, das Rom des 19. Jahrhunderts, ist in rasend kurzer Zeit entstanden, nämlich binnen weniger Jahrzehnte nach 1870, als italienische Truppen den Kirchenstaat einnahmen und dessen Hauptstadt Rom eroberten. Was dann städtebaulich geschah, war teils ein Bauen gegen die Päpste, zum anderen ein permanenter Rückgriff auf ihr architektonisches Vokabular. Die in Zürich lehrende Kunsthistorikerin Britta Hentschel hat sich mit dem dritten Rom beschäftigt.
Generell ist natürlich bis heute die Übermacht der katholischen Kirche in Rom gegeben.
Zumindest auf städtebaulichem Gebiet. Denn Roms Innenstadt ist beherrscht von Kardinalspalazzi der Renaissance, barocken Kirchen, von Päpsten angelegten Straßenschneisen und bescheideneren Wohnhäusern des 17. Jahrhunderts. Nur wenige Ausnahmen fallen ins Auge. Etwa das blitzweiße Marmormonument des Vittoriano, das sich vor dem antiken Rom aufbaut und den Spottnamen Schreibmaschine trägt. Es stammt aus dem frühen 20. Jahrhundert. Britta Hentschel.
Das Vittoriano wird an sich geboren mit dem Tod von Viktor Emanuel II. 1878. Es ist ein vom Volk gewünschtes Denkmal, ein Monument für ihn. Und an den Hügel des Kapitols, was auch sehr wichtig ist, da das Kapitol von vornherein an sich immer in Opposition zum Vatikan stand, die Stadtregierung gegen die Kirchenstaatsregierung, gegen den Papst. An diesen Hügel lehnt sich jetzt dieses sehr großdimensionierte Monument an. Und man versucht eben mit dieser Größe der Kuppel von St. Peter ein optisches Gegengewicht innerhalb der Stadt zu setzen. Und auch heute, wenn man vom Gian Niccolo oder von anderen hohen Punkten in Rom aus auf die Stadt blickt, sieht man, dass das an sich die beiden Elemente sind, die die Stadtsilhouette dominieren.
Gegengewicht zum Vatikan, das war das Bauprogramm des geeinten Italien im Rom nach 1870. Der Neustart unter dem König Vittorio Emanuele besetzte schon existierende Gebäude und versuchte sie neu zu kodifizieren. Bestes Beispiel:
der Quirinalspalast, der bis dahin die Sommerresidenz der Päpste war. Und dann vom dritten Rom, von dem italienischen Nationalstaat, genutzt wird als Königsresidenz. Den Vatikan selber besetzt man nicht. Das wollte man von vornherein nicht. Man wollte dem Papst immer seine Souveränität zugestehen und hätte ihm auch größeres Territorium zugestanden, als es heute der Fall ist. Der Papst selber hat aber abgelehnt. Der Quirinal hat sich eben angeboten, durch diesen direkten Bezug zum Vatikan, zu dieser direkten Gegenüberstellung zwischen altem Regime und neuem Regime, bot natürlich auch mit dieser Vielzahl an Zimmern und da es schon immer Residenz gewesen war, an sich auch die besten räumlichen Möglichkeiten für den Königshof. Es ging darum, den Papst an sich jeden Tag herauszufordern, ihm vor Augen zu führen, wer der neue Herr in Rom ist.
St. Peter bleibt also vom italienischen Nationalstaat verschont, aber eines der markantesten Gotteshäuser Roms erfährt eine bleibende Umdeutung: das Pantheon.
Das Pantheon ist ja kein katholischer Bau, sondern ein Bau der Antike und ein Tempel Hadrians für alle Götter gedacht. Und im Prinzip ist dieser Mechanismus schon viel früher eingetreten, denn auch das Papsttum hat ja diesen Tempel einverleibt und hat ihn in ein katholisches Gotteshaus umgewandelt. Und jetzt kommt das dritte Rom, jetzt kommt der italienische Nationalstaat und man entscheidet sich dort, die Grablege des italienischen Königshauses zu installieren. Dort wird dann 1878 der erste gesamtitalienische König Viktor Emanuel II. Begraben.
Gleichzeitig startet der italienische Staat praktisch unter den Augen der Päpste, die nach 1870 den Vatikan fast 60 Jahre lang nicht verlassen werden, eine Bilderkampagne. Drei Viertel der Heiligen- und Andachtsbilder, die Roms Straßen schmücken, verschwinden. Und parallel dazu sucht Italien seine eigenen Helden.
Man findet diese Helden vor allen Dingen in den Ketzern, wie Galilei, wie Giordano Bruno. All die Leute, die sozusagen gegen den Papst operiert haben in der Vergangenheit, werden nun als die neuen Heroen des italienischen Nationalstaats gefeiert. Zusätzlich zu den eigenen großen Persönlichkeiten des Risorgimento wie Garibaldi, denen hier in Rom dann große Denkmäler gesetzt werden.
Dennoch konnte und wollte das geeinigte Italien im Rom des ausgehenden 19. Jahrhunderts natürlich nicht gegen die eigene Geschichte anbauen. Die großen Wohnviertel, die nun bis zur Zeit des Faschismus entstehen, nehmen nicht nur Bezug auf antike Mietskasernen, die sogenannten Insulae, sondern auch auf die Repräsentationsarchitektur der Renaissance-Paläste. Im historischen Rom zu bauen, war eine klare Entscheidung der jungen italienischen Demokratie. Rom könnte heute aber auch ganz anders aussehen. Es könnte sogar anderswo sein.
Man hat damals auch Haussmann, den französischen Stadtplaner, der Paris komplett umgebaut hat, eingeladen. Und er schlägt erstaunlicherweise eine Satellitenkapitale auf dem Monte Mario vor. Das heißt hinter dem Vatikan, aber außerhalb der Stadt. Mit der Entscheidung, in Rom selber zu bauen, das heißt im Kontext der katholischen Kirche, heißt natürlich auch, sich stilistisch mit ihr irgendwie auseinanderzusetzen.
Letzten Endes ist Italien mit dem römischen Baugut der Antike und der Päpste für damalige Zeiten vergleichsweise sanft umgegangen. So entstanden mehrere große Straßenschneisen, die durch das Dickicht der Innenstadt geschlagen wurden. Und dafür versetzten die Architekten ganze Palastfassaden, um sie nicht zu zerstören. Britta Hentschel.
Meines Erachtens geht es darum, dass man sich als die rechtmäßigen Erben inszeniert. Dass man mit Rom eine solche Schatzkiste geerbt hat, dass man jetzt diese Juwelen, die sich darin befinden, nicht zerstören möchte. Und mit dieser Rücksichtnahme ergibt man natürlich auch ein Signal. Andererseits inszeniert man sich eben auch als die rechtmäßige historische Konsequenz der Erbe dieser großen kulturellen Tradition.